Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt. Wenn ich jemals aufgehalten werde, dann zeige ich dem Spotify oder Apple Podcasts und sage, hier, Candy Diaries, ich habe einen Podcast, ich habe Diabetes. Das ist jetzt mein Nachweis. Unser Cover wird scheiß auf das Arztattest. Ich habe ein Cover von Candy Diaries. So, ich habe Diabetes. Look at this. So mache ich es ab jetzt. Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler.
Ich habe gerade gepiepst, das war meine Pumpe. Meine Pumpe hört gleich auf. Und damit herzlich willkommen,
genau. Liebe Candies. Liebe Candies, ganz kurz. Stefans Pumpe hat in der Sekunde gepiepst, als er auf Aufnahme gedrückt hat. Und nur unsere Hörerinnen und Hörer werden verstehen, was das bedeutet. Was hast du für ein Zeitlimit? Kurzer Einschub. Wann piept sie? Wie viele Stunden, bevor sie abläuft?
6 Stunden vorher.
Oh,
oder 7 Stunden vorher. Aber ich glaube, die Pumpe ist einfach, die hat jetzt zu wenig Insulin im Tank. Vielleicht piept sie auch deshalb. Das ist für mich auch sehr erratisch, weil sie manchmal unfassbar laut durchpiepst.
Ja.
Und manchmal lässt sie mich einigermaßen in Ruhe, wofür ich dann dankbar bin. Das ist mal wilder, mal milder.
Manchmal ghostet sie ein und manchmal piepst sie die ganze Nacht wie so ein Stalker. Wie so ein, einfach wie so ein richtig nerviger, jetzt antworte mir doch mal, jetzt reagier doch mal auf mich. Das ist dann so richtig penetrant. Aber ich habe einen 3-Stunden-Alarm nur noch. Ich habe den so verkürzt. Auch interessiert mich auch, was unsere Candies, die Pumpen tragen, was die für einen Alarm haben, weil teilweise, den kannst du ja auch nicht ausstellen und das ist dann in der Vorstellung oder in der Oper oder so wirklich unangenehm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es so knapp wie möglich, damit ich, und wechsle die immer nachts und dann kann mir das nicht so passieren. Aber ja, interessant, was man so für Alerts hat und wie viel Zeit Vorlauf man haben möchte. Du willst offenbar mehr Vorlauf haben.
Ich möchte mehr Vorlauf haben, weiß aber immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn es denn die ganze Zeit so piepst. Zum Beispiel auch im Flugzeug oder auf Reisen. Und damit, liebe Candies, sind wir bei unserem heutigen Thema. Viele von euch haben sich eine Folge von uns, von Laura und von mir gewünscht zum Thema Reisen und Diabetes. In der letzten Folge hat Hubert Feller ja schon mal ein bisschen was erzählt, wie er so jahrelang gereist ist. Er ist ja Reiseverkehrskaufmann und weit gereister Mensch. Aber es gibt zum Thema Reisen noch so viel mehr zu erzählen, gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird und wir unsere Sommerreisen buchen, viele von uns zumindest. Laura, was für eine Reisende bist du denn so? Wie reist du? Wie weit? Und wie ist dein aktueller Zuckerwert? Den haben wir ganz vergessen.
Genau, erstmal fangen wir mit dem Zuckerwert an. Also meiner ist 160.
Ach was.
Und deiner?
162.
Hatten wir das nicht neulich schon, dass wir auch gesinkt waren? Oh Gott, wir sind schon, ich habe auch mit meinen 2 besten Freundinnen gleichzeitig meine Tage inzwischen. Also das scheint, ja wirklich. Und ich glaube, wir haben jetzt gleichzeitig, guck mal, nee, ich bin jetzt schon auch, ja, also 100, wir sind fast beieinander. Ich bin jetzt schon bei 177 seit ein paar Minuten. Ich habe gerade ein Ballisto gegessen.
8,9 Millimol sind das, für alle, die umrechnen. Ja, wir nähern uns an, Laura, ist doch schön. Vielleicht können wir einfach dann irgendwann auch uns das Insulin teilen. Du gibst allen was bei der Pumpe und bei mir wirkt es dann oder so.
Genau, so genau. Ich möchte übrigens, großartig, weil du Hubert Feller erwähnt hast, nochmal kurz sagen, danke für den Tipp. Ich habe seit diesem Podcast, und insofern sieht man auch, was dieser Podcast uns selber bringt und hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Hörern, ich habe mein Ding nach unten gestellt, also wann sozusagen ein Alarm. Ach, jetzt hör doch mal auf, an was du wieder denkst. Also ich habe meinen Alarm nach unten gestellt, dass der nicht bei einer Überzuckerung, also dass ich, er hat den ja bei 180, hat er erzählt, und ich habe den jetzt reduziert auf 210, ich hatte den bei 240. Und seitdem habe ich deutlich bessere Werte, weil ich viel schneller korrigieren kann. Also das war ein Bombentipp und ich werde ihn auch noch auf 100, ich werde dann auf 200 gehen, 190. Der soll ja auch nicht dauernd piepsen, dann nervt es. Aber das fand ich einen sensationellen Hinweis, einfach viel schneller zu korrigieren, weil dann marschiert man nicht mal erst auf 280 und kommt erstmal stundenlang nicht runter. Also das fand ich sensationell.
Ja, habe ich auch geändert. Das sind 11 Millimol ungefähr. Auch auf 200. Ab 200 piepst es bei mir jetzt schon. 200 Milligramm oder 11 Millimol. Das hatte ich vorher auch höher angestellt. Ich kann mich dem nur anschließen. Das ist auch für mich jetzt besser. Ich habe dadurch bessere Werte.
Aber auch durch das Gespräch mit Feller?
Ja, Genau. Wahnsinn. Hubert hat unser Leben verändert.
Danke.
Ja. Danke, Hubert. Liebe Grüße.
Und dieser Podcast verändert hoffentlich auch euer Leben. Aber jetzt reden wir über das Leben mit Reisen. Also, es gibt ja wahnsinnig viele Unwägbarkeiten sowieso beim Reisen. Wenn man in Deutschland unterwegs ist mit der Deutschen Bahn, auch als Nicht-Diabetiker, dann weiß man, was das bedeutet, auch mit Flügen, die annulliert werden und so. Wir haben aber ja noch eine Zusatzbelastung, nämlich wir müssen noch dafür sorgen, also vor jeder Reise, wo man ohnehin gestresst ist, weil man weiß nicht, was packe ich ein, man checkt dauernd die Wetter-App, man guckt, wird es kalt oder warm, man hat dann aber nie die passenden Schuhe oder die Regenjacke dabei oder nur warme Sachen. Also ich finde, Packen stresst mich mit ADHS sowieso schon unermesslich, weil ich immer denke, ich habe was vergessen und nehme zu viel mit und dann aber fehlt genau das eine Teil, was man gerne hätte. Deswegen finde ich, ist dieser Zusatz mit diesem ganzen, habe ich genug Insulin, habe ich vielleicht vor einer Reise überhaupt genug Sensoren und Pumpen noch parat? Also über Weihnachten gehe ich ja immer sehr lange Skifahren in den Weihnachtsferien und da habe ich einmal festgestellt vor diesen 3 Wochen, ich habe gar nicht mehr genug Pumpen für diese ganze Zeit. Also wenn auch nur eine ausfällt, dann wird es eng, weil die neue Versorgung ab Januar erst gekommen wäre. Also ich hatte auf jeden Fall nicht genug Reserve. Dieser Stress, wird es, wenn ich in einem Hotel bin, wird es einen Kühlschrank geben, wo mein Insulin gelagert werden kann? Also das sind ja schon, vielleicht fangen wir mal mit der Vorbereitung einer Reise an, oder? Also ist es bei dir auch so, dass dich die Vorbereitung Kraft kostet?
Ja, total. Vielleicht können wir sogar noch einen Schritt vorher ansetzen bei der Wahl der Reise. Also welche Reisen wir uns überhaupt zutrauen. Und dann können wir zum Gepäck kommen und dann auch gerne zu den ganzen kleinen Unfällen, Pannen und Lektionen, die wir lernen durften. Welche Reisen wagst du denn als Frau mit Diabetes und bei welchen sagst du, lieber ohne mich? Der Bus kann ohne mich abfahren.
Wenn er denn abfährt, ich renne hinterher. Ich hatte übrigens mal einen Bekannten, der hat wirklich, der ist mit so einem Reisebus gefahren und der ist auch etwas vercheckt und der wollte irgendwie noch was aus seinem Koffer rauskramen. Ich weiß nicht, ob es eine Story ist, aber der hat erzählt, der ist dann also nochmal in dieses Unterfach da geklettert, um an seinen Koffer zu kommen. Und der Bus
im sei Flugzeug, mit ihm. Im Bus, ja.
Nein, in so einem Reisebus, keine Ahnung. So ja. Und der ist dann in diesem unteren Gepäckfach mitgefahren.
Ach, der ist da verschwunden
irgendwie
quasi.
Irgendwie von München nach Italien oder Frankreich, der ist Aber vielleicht hat er mich auch angefunkert und das geht gar nicht. Ich weiß es nicht, bitte korrigiert mich eines Besseren, aber ich fand die Geschichte sehr lustig. Ich habe mir viele Reisen zugetraut und ich glaube, je jünger man ist, desto mehr überschätzt man sich ja auch selber und desto waghalsiger ist man auch und man ist auch nicht so anspruchsvoll. Also ich habe früher an Orten geschlafen, da würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr schlafen. Also ich war auch schon im brasilianischen Dschungel und so und ich war auch in Südafrika auf Safari. Gut, das ist jetzt nicht so super exotisch, ist aber schon, obwohl doch, ist sehr weit weg von der Zivilisation. Also ich traue mir eigentlich alles zu. Ich möchte aber nicht alles machen. Wie ist es bei dir?
Ich traue mir sehr vieles zu, bin vielleicht aber jetzt nicht mehr so naiv wie früher, was manche Reisen betrifft. Früher habe ich wirklich nur das mitgenommen, was man halt so für die Tage braucht. Vielleicht plus 1-2 Insulin-Pens mehr und vielleicht eine Packung Traubenzucker dabei. Aber ich bin da jetzt etwas auch durch eigene Fehler ein bisschen wachsamer bei der Vorbereitung. Aber was so die Reiseziele angeht, würde ich sagen, erstmal alles, wo es friedlich ist. Bei mir auch völlig egal, ob erste Welt, zweite Welt, dritte Welt. Und auch relativ egal, ob Aktivreise, Sportreise, Gruppenreise, Individualreise, Dschungel, Wüste, Eis, alles super. Aber was ich ungern erleben möchte, ist, dass ich in einem Land feststecke, in dem dann plötzlich Krieg ausbricht oder eine andere Unruhe stattfindet und man halt deshalb nicht mehr rauskommt. Und dadurch dann Probleme bekommen könnte, weil man einfach dann irgendwo festsitzt. Auch das kann man ein Stück weit dann wieder, dem kann man vorbeugen, indem man genug mitnimmt. Aber das war für mich so eine Lektion, dass es immer gut ist, wenn ich aus dem Land wieder rauskomme, wo ich hin will.
Hast du da mal was erlebt, ja, dass du irgendwo nicht rauskamst und das echt brenzlig würde, weil dein Supply sozusagen nicht ausreichen hätte können oder nicht ausgereicht hat?
Wir waren in Äthiopien, kurz bevor dort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und als wir da waren, war davon noch nichts zu merken, nichts zu spüren. Als ich dann aber die Meldung im Fernsehen gesehen habe, Da habe ich dann doch mal kurz schlucken müssen, denn ein paar Wochen später hätte es womöglich genauso passieren können. Und das eben in Verbindung mit meiner Schusseligkeit von früher wäre kein so gutes glykämisches Endergebnis, glaube ich, mir beschert. Man sollte dann wirklich unfassbar viel Zeug mitnehmen, damit man dann auch mal so eine Phase überbrücken kann. Hattest du das schon mal, dass du irgendwo festsaßt?
Nein, aber ich hatte wirklich mal ein Problem, dass ich, also ich fahre ohnehin nicht gern, weil ich einfach auch ängstlich bin, in so Krisengebiete oder gut, bei Äthiopien sagst du ja, es war nicht abzusehen, meine Mutter war auch in Äthiopien kurz davor, vielleicht wart ihr gleichzeitig da. Was natürlich passieren kann, also erstens ist es jetzt mal, um was Positiveres zu sagen, auch eine Frage der Spontanität. Also manchmal, gerade wenn man jetzt einen Job hat, vielleicht wie wir, wo man nicht Urlaub einreicht, sondern wir sind ja beide selbstständig, mehr oder weniger, und man sagt, oh, ich find's hier so schön, ich würde hier gerne noch 3 Tage bleiben. Und man hat, wenn man, wie du sagst, ich war früher auch so, ich habe nie auf Reserve gepackt oder Puffer gehabt. Also Puffer, sag ich immer, ist was für Loser. Ich habe ja ADHS, das stimmt natürlich nicht. Aber ich habe auch nie einen zeitlichen Puffer. Ich komme ja auch immer zu spät, wie du weißt und so. Also ich habe immer gedacht, Puffer ist was für Spießer. Ich brauche keinen Puffer, was totaler Quatsch ist und eine Hybris. Keiner sollte darauf hören. Aber ich war früher auch beim Reisen so. Und wenn man dann doch gedacht hat, oh, ich würde jetzt wahnsinnig gern eigentlich noch 2 Tage hier bleiben, weil es so schön ist, und man kann es einfach nicht, weil man beispielsweise nicht genug Insulin dabei hat oder so. Und dann natürlich kann man sich das theoretisch besorgen, aber es ist dann mit wahnsinnig viel und Rezept und Faxen und Apotheke und kriegt das hier und kommt auch drauf an, in welchem Land man ist. Also das, finde ich, ist schon mal eine Hürde, dass man nicht einfach so endlos immer alles verlängern kann. So Leute, die dann sagen, ja, ich bin dann einfach 3 Wochen noch geblieben auf Bali, weil war so schön. Zweiter Aspekt ist, mir ist das mal passiert, dass ich in Griechenland war. Es war super schön, aber mir ist meine Pumpe ist kaputt gegangen. Also der nicht die eine Pumpe am Körper, sondern hier das Bedienungsgerät. Also der wie nennt man das denn? Der Omnipod sozusagen.
Das Steuerungsgerät.
Genau, und das war tatsächlich ein Problem, weil ich hatte natürlich zwar Insulin dabei und sogar auch, glaube ich, ja, ich hatte eine Spritze oder einen Pen dabei, muss man natürlich haben, aber ich hatte natürlich kein Langzeitinsulin dabei, weil du ja in den Pot nur ein Insulin füllst, weil das ja quasi über Nacht kontinuierlich abgibt und ganz früher
hat man sich ja,
genau, ich habe mir davor, habe ich mir immer 2 Insuline gespritzt, nämlich, was weiß ich, man hat Humalog genommen und dazu noch das langsam wirksame Lantus oder Levimir. Das nimmst du ja aber nicht mit, wenn du seit Jahren auf der Pumpe bist, weil du ja letztendlich auch gar nichts mehr im Kühlschrank hast. Also die, selbst wenn ich noch was gehabt hätte, das wäre längst abgelaufen gewesen. Und das ist dann, das stellt einen dann tatsächlich vor Probleme, weil du in dem Moment natürlich dich, also eigentlich müsstest du dir dann alle 2-3 Stunden Wecker stellen nachts, damit du dieses Kurzzeitinsulin spritzen kannst, sonst hast du ein Problem. Aber Insulet hat da ziemlich cool reagiert und auch relativ schnell das hinterhergeschickt, so schnell es eben möglich ist, das nach Griechenland zu kriegen. Aber das fühlte sich schon doof an, so eine Abhängigkeit, die man von einem Gerät hat, was andere Menschen vielleicht nicht haben. Man hat das natürlich immer auch vom Handy, weil Leute sagen, auf dem Handy sind die Flugtickets und wenn das Handy weg ist, oder ist die Kreditkarte, ne? Also jeder gesunde Mensch wird das auch verstehen. Aber weißt du, was ich meine? Das war dann schon so, dass ich dachte, oh Mann, ich bin jetzt hier im Urlaub und will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit mit der Hotline telefonieren und mich drum kümmern. Und jetzt kann man sagen, natürlich auch selbst verschuldet, aber das war schon blöd. Verstehst du das oder sagst du selbst schuld?
Nee, kann ich teilweise nachvollziehen. Gibt ja auch gerade bei diesem Hersteller auch die Möglichkeit, so ein Ersatzgerät mitzunehmen. Bekommt man leihweise, kann man vorher nachfragen.
Genau, seitdem habe ich das.
Und das ist sehr gut. Man kann sich auch nochmal ein Ersatzgerät kaufen, kostet nur ein paar hundert Euro, ist echt teuer. Und eine Möglichkeit ist auch, sich dieses Insulin nochmal in so Ersatzpens mitzunehmen, wie du es eben auch meinst, aber eben auch das Langzeitinsulin. Ich habe extra ein Langzeitinsulin noch dazu bekommen, dass ich nur in so Einmalpens habe für den Notfall, genau für die Situation, meine Pumpe fällt ab oder funktioniert nicht und ich möchte eben nicht alle 3 Stunden mir eine Injektion geben und dafür habe ich dann nochmal so ein Langzeitinsulin, was dann aber in so Einwegpens ist. Wenn es dann abläuft, dann kann man es auch entsorgen, ohne jetzt einen riesen Vorräte davon mit sich herumzuschleppen.
Ja, und auch zu verschwenden. Aber es ist ein guter Tipp und den hätte ich damals gebraucht. Ich habe das inzwischen auch. Ich habe ein Langzeitinsulin von meiner Diabetologin bekommen, die ja auch hier schon zu Gast war im Podcast.
Ja.
Aber ich hatte mich da nicht so, wahrscheinlich nicht drum gekümmert und auch wie gesagt, das war irgendwie abgelaufen. Ich habe das nicht in Betracht gezogen. Ich dachte auch, dass, ich sag mal so, wenn man auf eine Weltreise geht oder wenn man 3 Monate irgendwie durch Südostasien reist, dann ist man, glaube ich, mehr in diesem Backpacker-Modus und Survival-Kit und ich nehme Langzeitinsulin mit und 7 extra Pens und Spritzen. Mhm. Aber ich war irgendwie eine Woche in Griechenland auf einer Insel und dachte, hab da, also ehrlich gesagt, ja, ich war unbedarft, ich war nachlässig und ich habe da gar nicht, ich dachte so, ja, bin ja wieder zurück, was habe ich alles, Insulinpumpen, irgendwie Taucherbrille, Badeanzug, so ungefähr. Also ich habe da gar nicht, ich bin in Europa, also ich habe gar, das war, it didn't cross my mind, also auch irgendwie naiv, aber auch schön. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ist es toll, wenn man so unbedarft ist, wie wir es ja auch früher anscheinend beide mehr waren. Und auch was meine Mutter jetzt sagt, wir werden ja auch noch eine Folge machen mit Müttern, die sagt, Wahnsinn, ich habe dich mit 15 allein nach Paris gehen lassen. Und damals gab es eben keine Glukosesensoren und keine Überwachung und keine Follow-App und kein, also niemand wusste, wenn ich da nachts unterzuckert wäre, das hätte keine Sau gemerkt. Und das ist natürlich ein Riesennachteil, weil es viel gefährlicher ist, aber es ist auch ein Vorteil, weil man eben so eine unglaubliche Freiheit empfunden hat. Ja. Und deswegen, glaube ich, habe ich früher vor Reisen überhaupt nicht drüber nachgedacht, habe ich jetzt genug Ersatzdinger dabei? Und bis auf diese eine Sache ist mir auch nie was passiert. Toi, toi, toi.
Mhm. Mir ist was passiert, da kommen wir gleich auch noch dazu, auf allen möglichen Ebenen, auch gerade bei der Weltreise. Du hast eben auch das Stichwort Weltreise genannt. Würdest du eine Weltreise wagen? Und wie lange darf eine Weltreise als Mensch mit Diabetes maximal dauern? 1 Monat, 2 Monate, 1 Jahr? Wo würdest du da die Grenze ziehen?
Es ist alles eine Frage der Organisation. Ich habe gar keine Lust auf eine Weltreise, weil ich bin so ein Kurzstreckenläufer. Also ich bin lieber mal eine Woche da und dann eine Woche wieder da. Und also ich bin gar nicht so gern 2-3 Monate am Stück unterwegs. Schon 4 Wochen ist mir eigentlich zu lang. Ich möchte dann irgendwann frische Wäsche haben und man kann auch da waschen. Aber das stört mich zum Beispiel krass. Also ich hasse es, aus dem Koffer zu leben. Ich vermisse meine Freunde, ich liebe mein eigenes Bett und so weiter. Und ich habe ja auch 2 kleinere Kinder. Also im Moment stellt sich die Frage jetzt auch nicht wirklich. Also klar könnte ich auch mit denen machen, aber die müssen ja zur Schule. Insofern habe ich dieses Verlangen nicht. Ich glaube aber, wenn ich das hätte, würde ich mich das schon trauen. Ich glaube nur, als Mensch mit Diabetes muss man eben die extra Mile gehen, im Sinne von, man muss es einfach noch deutlich besser vorbereiten und sich darum organisatorisch, administrativ drum kümmern, wie ist meine Versorgung. Aber erzähl doch mal, du hast ja eine gemacht. Was waren die Hürden? Was hat dich daran genervt? War es überhaupt so viel mehr Vorbereitung? Wie hast du deine Checkliste erarbeitet, an was du denken musst?
Meine Hürden bei der Weltreise, davon gab es einige, die ich da überwinden musste. Die sahen erstmal so aus, dass ich gar nicht wusste, was ich alles mitnehmen sollte, in welchen Mengen. Also zu kalkulieren, wie viel Insulin werde ich brauchen. Wir waren 4 Monate unterwegs, wussten aber noch nicht genau, wann wir überhaupt zurückkehren wollten. Wir hatten nur einen Hinflug gebucht. Der Plan war, so vielleicht 2, 3, 4, vielleicht aber 5 oder 6 Monate unterwegs zu sein. Und es wird ja auch immer geraten, dass man eigentlich so die doppelte Menge mitnehmen sollte. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig viel. Ich trage ja so eine Patchpumpe. Da hatte ich dann am Ende 50 Pumpen mit dabei, ungefähr für 3,5 Monate, 15 Sensoren, die dann ja auch jeweils 2 Wochen lang halten, 1 Dutzend Einweg-Insulin-Pens, Kurzzeit-, Langzeit-Insulin haben wir ja gerade schon angesprochen, aber eben auch das Ganze nochmal für die blutige Variante, also Blutzuckerteststreifen, Lesegerät und so weiter auch mitgenommen, weil es könnte ja sein, dass die Sensoren mal abfallen oder nicht funktionieren. Das habe ich auch schon erlebt. Das sind alles solche Hindernisse, die man am Anfang schon mal antizipieren sollte, wenn man noch gar nicht losgefallen ist. Und das alles dann aber noch so unter einen Hut zu bekommen, ohne dass man sich zu sehr stresst, sodass man sich immer noch darauf freut, dass es nicht wirkt wie, oh genau. Gott, was habe ich mir da eigentlich angetan? Das ist die kleine Herausforderung vor der Abreise.
Kennst du das auch? Wie war das organisatorisch? War das überhaupt kein Problem, so viele Pumpen zu bekommen mit der Krankenkasse und von deiner Diabetologin? Oder deinem Diabetologen?
Das war tatsächlich kein Problem. Ich habe mit meiner Diabetologin drüber gesprochen und sie hat mir quasi so einen Attest ausgestellt. Damit habe ich mich an die Hersteller von Pumpen, von dieser Patchpumpe und vom Sensor gewandt und die haben dann mir eine größere Versorgung zuteil werden lassen und mir zugeschickt vorab.
Ah, wie toll.
Also es lohnt sich die Kundendienste, Kundenservice sind eigentlich recht, recht gut und sind auch damit vertraut mit solchen Geschichten.
Finde ich auch.
Ich habe auch mal von einer Kollegin gehört mit Typ 1 Diabetes, die war sogar mal ein Jahr auf Weltreise und da konnte sie auch die ganze Versorgung vorab bekommen.
Super. Das ist ja gut zu wissen auch. Okay, ja, aber das ist ja schon mal eine Belastung A fürs Gepäck. Also ne, du kannst dann weniger Sachen einpacken sonst. Und B, wie du sagst, ich glaube, man muss es auch wollen, weil es ist eben zusätzlich administrativ ein oder es ist ein Aufwand, also es ist ein Angang. Ne? Es ist nicht einfach so, oh, ich nehme 3 Badehosen mit und off we go, sondern es ist eben, man darf sich davon weder entmutigen lassen, noch die Laune verderben, noch sonst was. Also das muss man halt auch wissen, auch das ist mit Diabetes eben noch eine Zusatzbelastung, wenn man so will.
Richtig. Und ich war sogar so ein bisschen übervorsichtig. Ich habe mich dann auch impfen lassen gegen Gelbfieber und habe Malaria-Tabletten mitgenommen und dachte, dieses und jenes muss ich auch noch berücksichtigen. Was ist, wenn ich dann im Dschungel von der Mücke gestochen werde etc.? Mhm. Das hätte ich nicht alles gebraucht am Ende. Aber im Vorhinein kann es ja auch manchmal die Nerven beruhigen, wenn man das ein oder andere noch tut. Apropos Nerven beruhigen, ich war kurz zuvor auch in der Diabetesklinik in Bad Mergentheim. Schöne Grüße von dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße, da war ich auch.
Und da war ich dann auch in so einem Kurs Reisen mit Diabetes und da hat dann die Dozentin gefragt, wie viele im Saal denn schon mal gereist wären überhaupt, jenseits von Europa. Rat mal, wie viele Hände da hochgegangen sind von ungefähr 50 Leuten.
Wenige.
Ja, 5. Also nur 5 von 50 Menschen mit Diabetes in dem Saal, zwischen, weiß nicht, 15 Jahren und 85.
Wahnsinn.
Waren schon mal, haben Europa verlassen. Und ich spürte dann aber auch danach nochmal einen großen Redebedarf bei vielen anderen. Die haben wirklich haben mich Löcher in den Bauch gefragt, wie ich das gemacht habe mit den Reisen und viele andere auch von den 5 Verbliebenen, die eben schon mal gereist waren. Und merkte, da gibt es offenbar eine große Scheu bei sehr, sehr vielen Menschen mit Diabetes. Liebe Candice, schreibt uns gerne darüber, wie es euch damit geht, ob ihr da eher mutiger seid oder scheuer seid, was euch davon abhält zu reisen.
Naja, ich glaube, wie gesagt, man muss auch differenzieren. Manches hat mit Diabetes zu tun und manche Leute wollen oder können sich einfach keine Weltreise leisten, entweder finanziell oder beruflich oder kommen nicht raus oder haben kleine Kinder oder haben irgendwo eine Verantwortung, pflegen ihre kranke Mutter oder so. Ne? Also sicherlich von den 50 hätte man nochmal fragen wollen oder fragen können, wer hat denn keine gemacht wegen Diabetes? Ne? Also oder ist Diabetes ein etwas, was man mit in die Abwägung, in die Schale wirft und sagt, nee. Also Europa ist auch schön und ich kann auch genauso gut, Malle ist nur einmal im Jahr oder keine Ahnung. Ja, also es ist ja die Frage, nicht jeder möchte ja jetzt auch an die entlegensten Orte der Welt reisen oder ist gerade in einem Lebensabschnitt, in dem er das sich erlauben kann. Gleichwohl ist das sicherlich auch immer ein Aspekt, den wir Menschen mit Diabetes mitbedenken bei Fernreisen. Ich war mit Diabetes, ich war auch, wie gesagt, ich bin durch Brasilien gereist, richtig eine Rundreise mit vielen Stationen, war da am Amazonas, war bei den Iguazu-Wasserfällen.
Schön.
Oh, das ist Traumhaft. So, oh, diese Wasserfälle, das hat mich, irgendwas macht das mit einem, das ist der Wahnsinn. Und so, und ich war in Südafrika mehrfach, ich war in Thailand, ich war irgendwie auch in den USA oft und bin ja auch in die USA sogar gegangen, als ich 16 war und war dann ein Jahr auf dem Internat und da hatte ich ja schon Diabetes. Also ich war ein Jahr auf dem Internat. Ich weiß aber nicht mehr, das werden wir mal unsere Mütter fragen, wie wir das gemacht haben, weil ich glaube, ich habe da auch fast die gesamte Versorgung mitgenommen, zumindest bis Weihnachten. Dann war ich Weihnachten einmal zu Hause in Europa, in Deutschland und dann habe ich den Rest für das weitere halbe Jahr auch wieder mitgenommen, weil ich habe mir das sicherlich nicht in den USA geholt, damals das Insulin, weil man ja auch nicht wusste, weiß ich nicht, gibt's da dasselbe, ist die Dosierung eine andere und so. Also man muss da schon gut vorpacken.
Genauso machen das auch viele Expats, also Deutsche, die im Ausland arbeiten. Ich habe einen Freund mit Diabetes, der in der Botschaft gearbeitet hat in Portugal und Israel. Der ist dann wirklich alle paar Monate nach Hause geflogen und hat dann die neue Versorgung sich besorgt. Sensoren, Pumpen, Insulin, was auch immer. Und ist dann wieder ins Ausland gereist. Gibt es, glaube ich, einige Menschen mit Diabetes, die im Ausland arbeiten, die das genauso machen, hin und her pendeln, auch für den Zucker.
Ja, Wahnsinn, auch ne, ein Aufwand. Also du bist vielleicht dann auch gerade wieder zu Hause, möchtest eigentlich deine Freunde und Familie sehen und musst erstmal was weiß ich, zu Ärzten latschen oder in die Apotheke, das ist, hat man ja auch nicht immer Bock drauf. Also mich nervt das schon, wenn ich irgendwo einen Termin, wenn Leute auch sagen, ja, den besten Arzt da und dafür gibt's in Berlin. Und ich denke so, ja, ich wohne aber in Frankfurt, also ich fahre jetzt nicht für einen Arzttermin, also 4 Stunden hin, 4 zurück, noch mit irgendwie Anreise zum Bahnhof, also 9 Stunden unterwegs für einen Arzttermin,
ja,
finde ich dann ein bisschen heftig. Aber es gibt sicher Leute, die da eine andere Bereitschaft haben. Und wenn man eine gewisse Notsituation hat oder einen wahnsinnigen Wunsch oder Willen, dann macht man das natürlich, ja. Aber für irgendwie, was weiß ich, eine Hautärztin oder so, da habe ich auch gute in Frankfurt. Also ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie ernst ist es einem mit der Reise oder wie ernst ist der Krankheitsfall? Und dafür natürlich würde ich in bestimmten Situationen um die ganze Welt reisen, um etwas an etwas zu kommen. Aber ja, ich finde, das ist schon heftig, wenn man dann zurückkommt und oder man arbeitet im Ausland und muss jedes Mal wieder nach Deutschland fliegen, um sich das zu besorgen. Und das ist sicherlich einschränkend für uns.
Ja, genau. Und eben hast du mich ja danach gefragt, was so die größten Hürden waren auf meiner Weltreise und auf den anderen Reisen, die ich gemacht habe. Und wenn ich das so in Schlagworte unterteilen sollte, dann würde ich mal sagen, Kühlschränke, Zollbeamte, Tiere und meine eigene Verpeiltheit. Das sind eigentlich die größten
Letzteres
Hindernisse plus Strand. Ja.
Ach so, ja, stimmt. Temperaturen, Hitze, ne? Also ja, klar.
Definitiv. Es gibt ja mehr als 70 Faktoren, die Einfluss auf den Blutzucker haben können. Hitze und Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit sind da auch ganz entscheidend zu nennen. Luftfeuchtigkeit wirkt sich natürlich auch nochmal aus auf die Haltbarkeit des Sensors, also des Aufklebers.
Des
Pflasters, genau. Und bei der
Aufkleber,
bei der
du bist auch so ein Sticker-Album. Ein kleiner Aufkleber, du.
Ich habe einen kleinen Sticker auf dem Arm. Und Insulinpumpe ähnlich. Ich war da ja auch schon in Gefilden, da war die Luftfeuchtigkeit so hoch. Fidschi, Samoa etc., da ist mir die Pumpe einfach abgefallen. Der Sensor hat es dann auch schneller gelöst und verabschiedet. Darauf sollte man dann vorbereitet sein. Also
ja, ich habe auch einen Freund, der, also es gibt ja ganz viele Leute, die ein Thema mit dem Pflaster haben, das habe ich toi nicht, also auch Ausschlag und so, aber ich habe auch einen Freund, immer in jedem Sommer- oder Strandurlaub, der sagt, meine Pumpe fällt im Pool, im Meer, sie fällt einfach ab, ja.
Mhm.
Und das ist dann hautbeschaffen, also bei mir passiert das, wie gesagt, toi eigentlich, würde ich sagen, fast nie. Und deswegen, aber klar, dann brauchst du halt mehr Ersatzpumpen. Und wenn du 2 Wochen im Strandurlaub bist und die fliegt jeden Tag wieder ab, so viele Pumpen kannst du gar nicht mitnehmen oder so viele Sensoren. Ja, und das ist natürlich, ja. Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung. Kann auch
und
ernst
die Ersatz werden. Auch die Ersatz-Insulin-Pens helfen da nur bedingt, denn Insulin-Pens sind ungefähr stehen mit dem Sand am Strand auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht, wie viele Pants ich schon geschrottet habe, weil der sich Sand ins Getriebe gefressen hat. Dann funktionierte der ganze Pen nicht mehr. Es hat mir auch gezeigt, dass es sich wirklich lohnt, dafür so eine Spießertasche mitzunehmen. Wisst ihr, diese Taschen, die man so luftdicht abschließen kann, wo auch manche Menschen dann so ihre Reiseunterlagen drin haben. Da mache ich mich dann gerne drüber lustig. Aber eigentlich ist das schon ziemlich schlau, eine Tasche dabei zu haben, genau in solchen Situationen, gegen Spritzwasser geschützt. Ich bin auch mal Kajak gefahren und rumgefahren und dachte auch, was ist, wenn das Insulin hier untergeht? Meine Insulinpumpensteuerungsgerät ins Pazifische Meer fällt. Nicht so schlau. Dafür braucht man auch eine Lösung. Also macht euch am besten vor der Abreise schon Gedanken.
Also was ich auch super finde, sind diese, das muss ich mir eigentlich nochmal besorgen. Oder wenn ihr so da eine gute Marke kennt, liebe Candies, oder jemand uns sponsern möchte. Also was auch super ist, das hatte ich erst einmal, obwohl das auch, man guckt immer Leute an, die sowas haben und denkt, wie spießig, ja, so einen wasserdichten Beutel, weil ich mache sehr gerne Wassersport. Und wenn du länger auf dem Boot bist und du sagst auch, wir machen Tagesausflug und wir wollen da Wasserski fahren und manchmal musst du zu diesen Booten ja durchs Wasser warten oder dorthin schwimmen, wenn ich kein Boot, manchmal kann ich einen Jetski abholen, aber manchmal kommst du eben nur durchs Wasser daran und das kannst du natürlich nicht durchs Wasser, kannst du ja nicht deine Insulinpumpe, die musst du ja mitnehmen, wenn du 8 Stunden unterwegs bist. Und dann habe ich mir diese Beutelchen gekauft, die eben auch im Wasser überleben. Also sowas, an sowas muss man halt denken. Das kann halt ein Mensch ohne Diabetes, der macht sich da gar keine Gedanken. Der sagt, ich gehe aufs Boot und ciao, ja?
Ja, total. Es gibt so viele Dinge, an denen man eben dann scheitern kann, klein oder groß scheitern kann. Anderes Thema ist auch so die Verfügbarkeit. Ich habe mir auf dem Flug nach Neuseeland im Flugzeug an der Toilettentür die Insulinpumpe abgerissen. Nein. Ich habe die quasi ganz frisch unten am Gate dran gemacht und bin ins Flugzeug gegangen und dann quasi noch vorm Abheben hatte ich keine Insulinversorgung mehr. Hatte aber auch an mir nichts, sondern das war dann oben im Gepäckfach. Und muss dann erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde ohne Insulinversorgung überbrücken. Und ich dann wieder aufgestanden bin und dann rübergegangen bin, dann habe ich es wieder vergessen, muss wieder zurück und zur Toilette hin und her. Und alle gucken einen komisch an, wenn man 5-mal innerhalb von 10 Minuten zur Toilette geht. Also das sind ja auch so Situationen, die will man nicht unbedingt haben. Deshalb habe ich daraus gelernt, dass es sinnvoll ist, so das Wichtigste wirklich immer am Mann zu haben. In einem kleinen Beutel, das quasi so eine Grundausstattung zu haben mit einem Insulin-Pen, mit einer Pumpe, Kanüle. Ersatzpumpe, was auch immer, Kanüle, das dabei zu haben, sodass ich die nächsten 48 Stunden zumindest mal überleben kann. Auch das, wenn alles andere.
Und man denkt da schon dran, aber ich habe immer noch Situationen, gerade wenn ich auf Geschäftsreisen gehe, wo ich ehrlich bin und ich vergesse das, weil das fühlt sich dann nicht an wie eine Reise, sondern das ist ja dann nicht so, okay, ich packe und irgendwie mit der Familie oder Mann, Freund, Kinder, whatever, sondern es ist dann so, und es ist auch oft so, ich hatte das erst letzte Woche oder neulich, als ich irgendwo länger drehen, also dann kam eine Anfrage und ich war eh schon unterwegs und dann hieß es, willst du noch in die Show kommen und so. Und dann bist du länger da. Da hatte ich natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das waren nur 3 Tage, aber ich hatte keinen Ersatzpen dabei, weil ich ursprünglich nur geplant hatte, eine Nacht weg zu sein. Und klar muss man dann sagen, naja, selbst für eine Nacht, aber das fühlte sich eben nicht so an wie eine Reise. Es war irgendwie Frankfurt-Köln, kurze Distanz. Dachte ich, ja, also jetzt eine kleine Tasche, Sportschuhe, bla. Und dann musste ich aber noch nach Hamburg beruflich und dann war man doch weiter weg. Also das sind alles so Dinge, man muss es eigentlich immer dabei haben. Egal wie kurz man ausmacht. Ich meine, theoretisch musst du es auch für einen langen Spaziergang oder eine Wanderung oder wenn du da aus dem Haus gehst und sagst, ich mache einen Tagesausflug, ist es schon beschissen, wenn du da halt unterwegs bist und irgendwas fällt aus oder Pumpe fällt ab oder Insulin oder irgendwas. Du musst ja den Ausflug abbrechen, wenn du dann keinen Pen dabei hast. Du kannst ja nicht 8 Stunden ohne Insulin sein.
Ja, total richtig. Wir hatten auch so eine Situation, auch in Neuseeland, da wollten wir eigentlich nur joggen gehen, mein Reisepartner und ich. Waren gerade in Wellington und dann haben wir aber, es war super heiß draußen, es war mittags, wir dachten, wir gehen dann halt im Wald ein bisschen joggen und mal gucken, wie weit wir kommen, eine Dreiviertelstunde vielleicht. Unterwegs haben wir dann so einen 800 Jahre alten Baum gefunden, haben da Station gemacht, haben den bestaunt und dann dachten wir, okay, dann laufen wir halt noch ein bisschen weiter durch den Wald. Dann wurde daraus am Ende aber keine Joggingroute, sondern mehr so eine Wanderung. Und dann kam noch leider dazu, dass wir den Weg zurück nicht mehr so richtig gefunden haben. Ich hatte aber keinen Traubenzucker dabei und bin dann in das genau eben diesen gerutscht, in den Unterzucker. Und hatte, glaube ich, ein einziges Stück Traubenzucker dabei. Es war mittags 14.30 Uhr, wir hatten auch kein Wasser dabei und haben den Weg aus dem Wald nicht mehr rausgefunden. Also man kann sich da auch quasi so verrennen, mal verlaufen.
Gott, und was habt ihr gemacht?
Wir sind einfach weitergegangen, also ganz langsam. Ich habe versucht, möglichst energiesparend voranzukommen. Nach 3 Stunden Fußweg haben wir dann einen gewaltigen Friedhof erreicht. Tatsächlich einen Friedhof mit unfassbaren Gräbern aus dem 19. Jahrhundert. So richtig wunderschöne Dinge. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht ist das jetzt das Endstation meiner persönlichen Lebensreise. Dann waren die Zuckervorräte auch wirklich alle aufgebraucht. Und kurz danach haben wir dann aber so einen kleinen 7-Eleven gefunden, so ein Laden, wo man dann ja wieder was.
Aber
was
das ist bekam. Ja die absolute Albtraumvorstellung, ne? Also so dieses Unterzuckern. Ich habe das neulich auch gepostet auf Instagram und da habe irgendwie so gedacht, also wie lächerlich das ist, dass man eigentlich sagt, naja, also sorry, aber Gummibärchen und Lakritzschnecken können mein Leben retten, ja. Und eine hatte irgendwie geschrieben, ja, wenn ich nur im Aufzug stecken bleibe und das dauert, und du nimmst ja nicht zu jeder Aufzugfahrt jetzt dein Dextro Energy mit oder dein whatever you been, also dein Traubenzucker oder Gummibärchen, weil du ja denkst, ich fahre jetzt nur raus und du bleibst da stecken und du unterzuckerst. Das ist ja wirklich, das wird ja lebensgefährlich. Und wie krass das ist, also sich darüber mal Gedanken zu machen, dass man, jetzt können natürlich Hörerinnen und Hörer sagen, ja, selbst schuld, was geht der joggen ohne Traubenzucker? Aber natürlich ist man mal einfach, ja, man plant da nicht, man denkt da nicht dran, man ist nicht so darauf vorbereitet, man hat, weiß ich nicht, auch nicht immer Bock. Also ich meine, ich möchte ja auch nicht bei jeder Wanderung und bei jedem Joggen immer so eine 3-Kilo-Handtasche oder Rucksack oder Bauchtasche haben, nur weil ich Ersatzpen, Ersatzpumpe, Ersatzsensor, Dextro, also Traubenzucker, also ein Getränk, also das ist ja, und ich nehme ehrlich gesagt, wenn ich joggen gehe, auch nichts mit, weil ich aber meist, wenn ich hier in der Stadt joggen gehe, dann immer denke, naja, ich habe ja ein Handy, da ist mein Apple Pay drauf, dann gehe ich in den Kiosk und kaufe mir halt eine Fanta, ja, oder einen O-Saft. Aber es ist eigentlich fahrlässig. Nee, eben. Da muss man halt dran denken, wenn man irgendwo joggen, liebe Leute, wenn ihr joggen oder wandern geht, egal wie kurz es ist, immer was am Mann haben. Wirklich so ein Gürtel, es gibt ja diese Gürtel, wo man auch so eine Handy, das ist eigentlich, glaube ich, eine Handytasche für Sportler und da kann man locker ein bisschen Traubenzucker oder so eine kleine Tüte Gummibärchen reinquetschen und seine Pumpe und dann hat man das halt um den Bauch.
Ja, richtig. Ich bin auch mal durch das war diese Reise in Äthiopien über die Simien Mountains, das sind ein wunderbares, schönes Gebirge, 4000 Meter hohe Berge, teilweise. Und wir waren da ein paar Tage lang auch unterwegs, Tage und Nächte lang unterwegs und hatten wirklich nur das dabei, was wir im Rucksack hatten. Da musste ich dann natürlich auch ganz genau mir überlegen, was passiert denn, wenn der Rucksack mal ins Wasser fällt? Habe ich dann noch woanders eine Ersatzpumpe? Habe ich noch woanders einen Insulinpen?
Ja.
Etc. etc. Also man muss immer so mit Plan B und Plan C Lösungen planen, was ich total unsexy finde und früher als jüngerer Mensch auch wirklich abgelehnt habe, aus Trotz alleine.
Ja.
Aber es hat sich bewährt. Ihr jungen Leute, lasst euch das gesagt sein. Das lohnt sich wirklich da.
Obacht. Ja, es stimmt. Obacht. Weil wenn man in die Situation kommt, natürlich meist passiert nichts und dann denkt man, whatever. Aber ich dachte auch mal bei einer Reise, ich habe die Pumpe im Hotelzimmer liegen lassen und war schon weitergereist. Mhm. Da brach eine Panik aus. Du wühlst dann danach. Du denkst, scheiße, wo, also das Bedienungsgerät, scheiße, jetzt bin ich unterwegs. Finden die das wieder? Dann habe ich da angerufen, die sagen, nein, im Zimmer liegt es nicht. Es war natürlich in einer meiner Manteltaschen in so eine Hintertasche gerutscht. Also manchmal ist da ja so ein Loch, ne, dann rutscht es so durch.
Ja.
Aber ich war so verzweifelt für diese halbe Stunde und habe da rumtelefoniert und dachte, oh nein, ich muss jetzt alles abbrechen. Ich muss jetzt irgendwie, wo kriege ich das jetzt her? Und ja, der Kundenservice ist super. Wir müssen, glaube ich, auch noch eine weitere Folge zum Thema Reisen machen, weil natürlich ist noch, weil du auch das Thema Kühlschrank angesprochen hast, das ist ja auch in Deutschland der Fall, wenn du nicht in einem 5-Sterne-Hotel nächtigst, sondern es gibt ganz tolle Hotels, die haben aber keinen Kühlschrank auf dem Zimmer.
Ja.
Und wenn du da länger bist, also ich habe das teilweise schon dann nachts mal auf die Fensterbank gelegt, wenn es im Winter oder irgendwie, aber ich habe gedacht, naja, klar, das kann ein paar Tage, es ist ja auch am Körper und überlebt, aber so richtig optimal ist es nicht ohne Kühlschrank, ne?
Ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Ich habe auch mir eine Kühltasche dann besorgt. Es gibt so eine ganz tolle blaue Kühltasche. Ich kann das vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen.
Bitte, und sag's mir auch.
In die Beschreibung der Folge, was das für ein Produkt ist. Passt total, eine gute Menge Insulin rein, etc. Auch die Insulinpens. Das ist echt eine gute Sache. Und was natürlich auch hilfreich ist, gerade bei längeren Reisen, Weltreise oder eine Reise mit vielen Stationen, nutzt Airbnb, nutzt die so Ferienhäuser, wo es einen richtigen, jetzt hat gerade mein Blutzuckersensor hier Alarm geschrien, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört, die nutzt die Kühlschränke, die es da eben in den Ferienhäusern gibt, Airbnbs und so weiter, die sind meistens dann besser ausgestattet als die meisten Hotels Und ich habe auch manchmal auch schon das Insulin runter zur Rezeption gebracht.
Ich auch.
Und gesagt, so können Sie mein Insulin da
wollte ich gerade sagen.
Bei sich lagern.
Das habe ich auch schon gemacht, weil ich auch diese Ruby-Hotels gern mag. Und die haben aber leider meist keinen Kühlschrank. Und dann habe ich es bei der Rezeption abgegeben. Und man muss auch dann denken, wenn man keine Minibar hat im Hotel und man ist nachts unterzuckert, auch das ist mir schon passiert. Du hast dann da keine Säfte, weil oft habe ich mich drauf verlassen, da steht ja eine Cola im Kühlschrank. Und dann musst du nachts um 3 irgendwie im Hotel runter und an irgendein Späti latschen oder in irgendein Nachtding oder irgendwie sagen, können Sie mir bitte von der Hotelbar hier, ich brauche einen Saft. Das ist auch nervig. Du musst dann aufstehen. Also ne, wenn du keine Gummibärchen dabei hast oder keinen Traubenzucker. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die lernt man leider nur durch eigene Fehler. Wenn man ihn einmal gemacht hat, macht man ihn wahrscheinlich, obwohl ich mache ihn dann auch gern ein zweites Mal.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, bei dir. Aber nur bei dir, bei mir nicht. Nein, Scherz.
Natürlich.
Ich glaube, wir sind uns da gar nicht so unähnlich. Puppen und Sensoren, die bei Hitze abfallen, darüber haben wir schon geredet, Stichwort Kühlschrank. Jetzt habe ich eben noch großspurig gesagt, Zollbeamte und Tiere. Hast du eine Ahnung, was ich damit meine?
Naja, dass du in der Kontrolle, dass du dann aufgehalten wirst vom Zoll, weil du so viel medizinisches Zeug dabei hast oder Flüssigkeiten oder weiß ich nicht,
ja.
Ob du das einschmuggelst, ob du Dealer bist oder ich weiß nicht.
Ja, genau, das ist mir passiert. Von vielleicht, weiß nicht, 300 Flugreisen ist es zweimal passiert, nur zweimal, aber da war es richtig ärgerlich. Einmal in Paris am Flughafen bei einem Umstieg, da wurde ich gefragt, was das soll mit meinen Insulinpens und ob ich das irgendwie beweisen könne. Und dann auch in Samoa, als ich in Samoa eingereist bin, nachts um 2 angekommen, unfassbar langer Flug, völlig müde und gejetlaggt angekommen und die Zollbeamtin schaute in meinen Rucksack und sah da eben ein Meer an Insulinpumpen und fragte mich dann auch gleich so, what are you doing with this? Do you want to trade? Also, ob ich damit Handel betreiben wollte, ob ich irgendwie Händler sei und so weiter. Und da musste ich dann quasi mit Händen und Füßen erklären, dass ich Diabetes habe.
Mit und Händlern und Füßen, hoffentlich.
Mit Händlern und Füßen. Ja. Und auch noch, so, habe schon kurz überlegt, ob ich da nicht noch irgendwie eine Euro- oder Dollarnote quasi reinfallen lassen soll, damit es dann schneller geht. Habe ich dann aber gelassen, zum Glück. Kein Bestechungsversuch oder noch.
Oh Gott.
Am Ende ging es so, aber mir hat wirklich geholfen, dass ich einen Zettel dabei hatte von meinem Hausarzt, beziehungsweise von meinem Diabetologen, der eben mir attestiert hat, dass ich wirklich Typ-1-Diabetes habe in verschiedenen Sprachen. Kann man sich problemlos machen lassen, gibt auch so Vordrucke, die man dann dem Arzt oder der Ärztin hinlegen kann. Hast du auch sowas dabei?
Nee. Aber man kann das natürlich auf dem Handy, also ich würde immer denken und ich bin damit auch nicht immer durchgekommen mal in einer anderen ärztlichen Situation, weil ich meine DRK-Karte nicht dabei hatte und dann dies, das und die haben mir dann wirklich den Termin nicht gegeben, da musste ich zu einem MRT und die haben gesagt, nee, sie brauchen hier und sie müssen die Kasse erreichen, die muss bestätigen, dass sie versichert sind und ich dachte so, ey, es ist so mühsam, ich habe doch einen Screenshot, ich bin da versichert und warum und es war aber meine eigene Schuld. Und da habe ich richtig geheult, weil die mich auch so abgesnoppt haben und habe so gedacht, ey, es ist so frustrierend, der Termin. Ich habe so Monate auf den gewartet als Kassenpatientin. Und es ist wahrscheinlich, ich bilde mir dann immer ein, ach, ich habe das ja auf dem Handy zum Teil, also nicht so eine Bescheinigung, aber irgendwie irgendwelche Dokumente hat man ja abfotografiert oder irgendwelche in den E-Mails, irgendwelche Arzt-Laborwerte und so. Dann würde ich hier sagen, hier, look, irgendwie, ich habe doch und mein HbA1c und ich habe doch Diabetes. Aber wahrscheinlich, wenn die blöd sind, wenn die kulant sind, reicht es. Wenn sie blöd sind, sagen die, nee, das reicht als Nachweis nicht. Das kann ja jeder behaupten. Also das
Wobei
ist
mittlerweile hilft natürlich ein bisschen, dass die Sichtbarkeit durch die Pumpen und durch die Sensoren, denn dadurch ist man auch bei diesem Einreise-Sicherheitscheck, wo man ja so durchleuchtet wird, ist man dann ja schon sowieso schon erkennbar. Und dadurch sind, glaube ich, auch die allermeisten Sicherheitsmenschen da, die einen da sonst abtasten würden, dann auch schon geschult und erfahren, haben das zumindest schon mal gesehen.
Ja. Ich sag das auch immer vorher, bevor ich durch dieses Ding gehe, wo man sich so hinstellt und mit A, sag ich immer, that's my Insulin, also das ist halt meine Insulinpumpe da, weil dieser Fleck ist ja dann immer zu sehen. Also das ist ja immer etwas, was Alarm schlägt. Das beruhigt mich auch, weil ich denke, offensichtlich funktioniert die Kontrolle. Sie erkennen, da ist ein Fremdkörper, Sensor und Pumpe. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben doch den besten Nachweis überhaupt. Wenn ich jemals aufgehalten werde, dann zeige ich dem Spotify oder Apple Podcasts und sage, hier, Candy Diaries, ich habe einen Podcast, ich habe Diabetes. Das ist jetzt mein Nachweis. Unser Cover wird ab jetzt scheiß auf das Arztattest. Ich habe ein Cover von Candy Diaries. So, ich habe Diabetes. Look at this. So, das, so mache ich es ab jetzt.
Ja, großartig. Das finde ich sehr, sehr gut. Stimmt, das ist echt ein gutes. Kann vielleicht jetzt nicht jeder da draußen so nachempfinden, aber.
Naja, aber man kann es theoretisch, wie gesagt, man kann sich immer behelfen mit Arzt. Also, wenn man irgendwo in seinen Mails noch alte Laborbefunde, irgendeine Korrespondenz mit einem Arzt oder die Dexcom-App oder die Freestyle Libre-App. Also, man kann ja irgendwie zeigen, warum sollte ich jetzt hier so eine App. Klar, das müssen die nicht akzeptieren. Das ist kein Beweismittel, aber die können dann schon erkennen, okay, dieser Mensch ist entweder so ein Verbrecher, dass er sich total gut vorbereitet hat für seinen Drogenschmuggel, oder der Mensch hat halt wirklich Diabetes, weil er hat offensichtlich eine Pumpe am Körper, 3 Apps auf dem Handy und 7 Laborwerte vom Arzt. Also ich würde immer denken, man kann dann mit denen reden, aber mit manchen kannst du natürlich nicht reden.
Ja, beziehungsweise ich rede dann einfach so lange, bis die andere Seite dann entnervt aufgibt. Weil für mich geht es ja um mehr als für die andere Person. Die andere Person will ja irgendwie auch nur irgendwann in Ruhe gelassen werden von mir, dem wilden Menschen mit Typ 1 Diabetes.
Ja, so ist zumindest crazy. Meine. Du enfant meine terrible. Ja.
Genau, dann werde ich zum Derwisch bei der Einreise. aber es gibt noch einen Punkt, bei dem der für mich immer wieder tückisch ist auf Reisen. Und zwar das Essen. Auf Reisen Kokosnüsse zum Beispiel. Verhaue ich mich regelmäßig, sind entweder überschätze ich sie oder ich unterschätze sie. Suppen, asiatische Suppen, Streetfood, Linsensuppen, aber auch so Salate, wo man denkt, da ist gar nicht so viel Zucker drin, gar nicht so viel Kohlenhydrate drin. Aber in manchen Ländern werden die ja auch nochmal gesüßt. Habe ich mich oftmals wirklich komplett vertan, bin danach im Über- oder im Unterzucker gelandet. Ist dir auch sowas passiert? Passiert das auch bei dir überdurchschnittlich häufig auf Reisen?
Dauernd. Also sowieso, ich meine, wenn man mal überlegt, dass wir eine Erkrankung haben, die auf einem eigentlich darauf basiert, dass man jeden Tag ein sehr gutes Ratespiel spielt, nämlich wie viel Kohlenhydrate sind in meinen Mahlzeiten. Und wenn man wie du und ich ein Leben führt, was mit Reisen verbunden ist, mit Abenteuer, also ich habe auch, das habe ich glaube ich hier aber schon mal erzählt, weil deine Umfrage mit denen von 50 Leuten, haben nur 5 eine Fernreise gemacht. Ich habe ja auch mal in der Schulung erlebt, dass eben ich mehrere Menschen in der Schulung hatte, die gesagt haben, sie waren seit der Diagnose noch nie in einem Restaurant essen, ja, weil sie einfach sagen, dass ich kann das da nicht einschätzen. So, das passt nicht zu dir und mir. Ich finde, das muss man auch als Mensch mit Diabetes nicht, das kann aber jeder selber entscheiden. Wenn man aber so ein Leben führt wie du und ich, dann hat man natürlich dauernd dieses Ratespiel, dieses, weiß ich nicht, vielleicht macht's auch Spaß und man macht ein Sudoku draus, ich weiß nicht, ist einfach ein Rätsel, dass man dauernd schätzen muss, was könnte das haben, weil ich esse unheimlich viel auswärts. Ich bin bei Dreharbeiten angewiesen auf ein Catering. Ich kann mir da nicht immer das holen. Klar könnte ich jetzt so eine Mega-Diva sein und sagen, für mich bitte bestellen Sie immer nur den Salat, sondern ich esse das, was es dort gibt. Meistens und oder ich esse eben gar nichts oder ich esse nur die Süßigkeiten-Tüte, die darum, also meist steht da so ein Körbchen mit so Kinderriegel, Kinder-Country und Duplo und so. Und das ist ein Ratespiel und das ist natürlich im Ausland noch viel, viel schwerer, gerade in asiatischen Ländern. Also ich bin auch einen Monat durch China gereist und diese Soßen, du kannst das nicht einschätzen. Das ist alles, hat das jetzt Carbs oder nicht? Ach, eigentlich ist es nur Schweinefleisch, aber das ist in so einer unglaublich süßen Soße. Den Reis, den Sticky Rice, aber auch diesen, den es da zum Nachtisch gibt, der schmeckt ja köstlich. Ja. Vietnamesisch, was ich liebe. Ich liebe Sommerrollen. Ja, ich liebe diese Hoisin-Soße und diese Erdnusssoße. Ich bin immer im Überzucker und zwar im krassen Überzucker
Welche Landesküchen sind da so dein Endgegner? Welche findest du am schwersten zu berechnen?
Vietnam. Thailand,
Vietnam. Auch Vietnam, Thailand, aber auch Mexiko kann die Tacos, je nachdem, ob sie aus Mais gemacht sind oder aus Weizen.
Stimmt.
Die sind
Brasilien
war
auch nicht easy. Stimmt, so dieses richtig. Ganze mit diesem Mais und dann immer diese Pão de Queijo, also diese Käsebällchen und das ist alles mit sehr viel Teig, sehr viel Mais, sehr viel, ja, so alles ist so Korn, Süßkartoffel, was es jetzt hier auch viel gibt, aber damals war mir, weiß ich nicht, hat man das hier noch nicht so viel verwendet, diese Burritos, ja. Doritos, Tacos, ja, das ist alles, diese Weizentortillas, das kann man unfassbar schwer berechnen, aber ich finde asiatische Soßen noch schwieriger.
Aber seltsamerweise ist mir auch mal sowas passiert auf dem Wild Food Festival in Hokitika in Neuseeland auf der Südinsel, für alle, die schon mal da waren. Da habe ich unter anderem Ameisen probiert, da gab es Beuteltiere, Grillen, Wildschweine zu essen und auch so Samosa und Eis und auch mit besonderen Zutaten, also ganz wilde Mischung. Und obwohl ich dachte, so eine Ameise hat jetzt nicht viel Kohlenhydrate, hob mein Zucker danach ab. Vielleicht auch einfach nur aus weil das Adrenalin es hochgetrieben hat. Wer weiß, auch das kann
wie
man dann
ja nicht. Wie hat die Ameise denn geschmeckt?
Die war so richtig, also so wie so ein kleiner Proteinriegel. Sehr trocken eigentlich. Also da fehlte was Flüssiges dabei. Musste man gut runterspülen mit auch so die Termiten und so gab es da auch zu essen. Die haben die sogar mit Händen dann selbst gefangen aus dem Baum. Aber bevor jetzt alle abschalten, es gibt auch andere Dinge zu essen in Neuseeland. Das muss man sich nicht geben, was ich gerade beschrieben habe. Aber auch solche Situationen können es natürlich passieren. Das habe ich auch erlebt, auch in afrikanischen Ländern, genauso wie in Südamerika, dass man sich halt nicht immer aussuchen kann, was es da zu essen gibt. Wenn du vielleicht auf einer mehrtägigen Wanderung durch den Dschungel gehst oder über die Berge gehst, dann wird halt abends das gegessen, was auf dem Tisch kommt. Dann kann man vorher vielleicht noch sagen, ob man Vegetarier ist oder Fleisch isst oder was auch immer. Aber dann hat man nicht so viel Auswahl und dann muss man am Ende da auch sich durchbeißen.
Im wahrsten Sinne, ja.
Also es lohnt sich da auch immer noch so ein bisschen was mitzunehmen. Schokoriegel oder was ohne Schokolade, falls man im heißen Land unterwegs ist. Gummibärchen natürlich. Vielleicht auch noch irgendwas, von dem man weiß, das würde mich auch, wenn das Essen einfach geschmacklich ungenießbar ist, was man hier sonst bekommt, das würde mich eben noch auch noch irgendwie versorgen, so mit den Grundnahrungsmitteln, sodass ich die nächsten 3 Tage irgendwie überleben kann.
Ja, aber das finde ich, dass ich dich unterbreche, aber das finde ich wirklich schwer. Also das ist mit, finde ich, die größte Herausforderung, auch als ich durch Brasilien reiste, da war ich auch im Pantanal, das ist eben auch so eine, es ist eine ganz tolle Gegend und da lagen auch Alligatoren bei uns, das war noch nicht mal ein richtiges Hotel und so eine
Hütte. Die schmecken auch gut.
Oh, ich esse sowas nicht. Also ich musste einmal für einen RTL-Dreh, für eine Show in Bangkok, da habe ich mit meinem Bruder gedreht und einer hat ganz viel Geld bekommen und einer nicht. Und das war sozusagen, das Format war Cash oder Karte, so nach dem Motto, wer hat die glücklichere Reise, der mit der Unlimited Credit Card oder der nur $100 hat für 3 Tage. Und da musste ich hatte die Kreditkarte, aber ich musste in ein Feinkostrestaurant mit Käfern und Insekten gehen und musste das essen und ich habe wirklich geweint, weil so ein Eis mit so Maden drauf, das war so ekelhaft und Heuschrecken und wenn du das noch siehst und diese Beine, also ich bin leider da wirklich meinetwegen total, kannst auch tussig sagen oder ich mag es einfach nicht, ich möchte das Tier, was ich esse, nicht sehen, es hat mich angeekelt. Und ich war eben im Pantanal und da genau das, was du beschreibst, das war so eine 3-4-tägige Reise, auch mit Piranha-Ausflug und da sind so rosa Delfine, also es ist wahnsinnig spannend, da ist auch der Rio Negro, der fließt dann in den Amazonas und die verbinden sich die Flüsse, aber da konnte man abends nur das essen, was es eben dort gab und da gab es jeden Abend Piranha-Suppe und die hat ziemlich abartig geschmeckt, aber wie soll ich jetzt auf einer 3,5-wöchigen Brasilienreise, wenn das meine vorletzte Station ist, wie soll ich da, also A, irgendwelche Müsli-Riegel aus Deutschland, die gar nicht so lange halten bei mir, also nicht wegen Mindesthaltbarkeit, sondern die sind dann aufgegessen. Und wie soll ich mir da was besorgen, wenn ich vorher im Amazonas bin und da, also das, und davor Iguazu, das ist ja jetzt auch nicht an jeder Ecke ein Kiosk. Also ich finde das schon schwer, sich mit Sachen, also du kriegst ja da jetzt nicht überall, weiß ich nicht, die Maiswaffel oder Reiswaffel oder den Corny Müsli-Riegel oder den Proteinriegel von Bear Belts, sondern du kommst da ja nicht ran. Also ich finde das echt schwer.
Gibt ja auch nicht überall Traubenzucker. Also den Traubenzucker, wie es ihn von einer sehr bekannten Marke in Deutschland zu kaufen gibt, der ist in vielen Ländern so nicht verfügbar. In den USA gibt es das dann in gewissen Drogerien noch so ein Alternativprodukt. Aber da lohnt es sich auch so, die zumindest auch Flüssigglukosebeutel mitzunehmen. Habe ich auch auf die Weltreise unfassbar viel mitgenommen. Und dann vor Ort natürlich immer noch das auszuprobieren, was dann dort in den Läden, in den Geschäften verfügbar ist, um aus der Unterzuckerung rauszukommen. Und auch da hat es mir echt gut getan, eher mehr mitzunehmen. Es kann eben gerade auf Reisen schneller passieren, dass so ein Mangel entsteht. Auch allein dadurch, dass man sich vertut, was die Entfernung und die Zeiten angeht, dass man dann, dass die Wanderung doch länger dauert oder die Fahrradtour oder der Weg zum Strand oder am Strand ist es dann doch heißer als gedacht. Das Insulin wird schneller verstoffwechselt und man rutscht dann wieder in Unterzucker. Ich habe auf Reisen häufiger Unterzuckerung als im normalen Leben. Geht dir das auch so?
Ja, und ich finde, was du sagst, auch diesen Transfer oft schwierig. Also man ist eh schon gestresst, weil man packt, man muss weiterziehen oder man weiß eben, man denkt eben, ah, die Autofahrt da in den Dschungel oder wir machen einen Ausflug mit dem Jeep wir waren da auch in so einer Wüste, wo es einmal im Jahr regnet und da sind dann so Frischwasserlagunen und so Und du unterschätzt eben total die Zeit, die das in Anspruch nimmt und rutscht dann in Unterzucker, weil du eben dachtest, okay, irgendwann isst du wieder oder du bewegst dich mehr, du hast mehr andere Hormone. Also ich finde das auch unglaublich schwer, auf Reisen so stabil zu sein, wie ich es zu Hause bin. Das sollte uns aber alle nicht davon abhalten, zu reisen. Also es darf jetzt auch nicht so entmutigend sein. Mir ist das, gerade bei Städtereisen gelingt mir das super. Ich bereise sehr viele Städte Europas und der Welt gerne, weil ich das liebe. Und da habe ich immer Top-Werte, weil da hast du natürlich Restaurants, Kiosks, Cafés, da gehst du viele Schritte. Also ich war jetzt wieder in verschiedenen spanischen Städten unterwegs und habe halt jeden Tag meine 24.000 Schritte. Natürlich hast du da Top-Werte. Ja, und dann bist du in der Unterzuckung und dann holst du dir so ein köstliches spanisches, also da gibt's ja Lösungen. Ja, schwierig wird's halt, wenn du fernab von der Zivilisation bist, dann muss man was dabei haben, weil die Situation, die du da vorhin geschildert hast mit dem Baum und dem Joggen, also das ist ja wirklich lebensbedrohlich.
Ja, zum Glück war ich da auch nicht alleine. Da ist auch noch eine Frage jetzt an dich. Würdest du auch alleine eine Weltreise machen?
Nein.
Würdest du alleine auch auf Städtetrips gehen oder reist du grundsätzlich nur in Begleitung?
Ich würde das schon nicht machen, weil ich es lieber mit Leuten mache, mit Familie oder Freunden, also Freundinnen. Ich gehe aber natürlich, wenn ich mal arbeitsmäßig in einer Stadt drehe oder bin, natürlich gehe ich dann, laufe ich auch sehr gerne mal mit Musik 2 Stunden allein durch die Stadt. Aber das ist ja nicht lebensbedrohlich, dass ich da, selbst wenn ich da unter Zucker zuckend auf der Straße liege, würde mich ja jemand finden. Aber alleine im Dschungel, das würde ich niemals machen, hätte ich viel zu viel Angst. Das hat aber nichts mit Diabetes zu tun.
Okay, weil ich habe das gemacht. Ich bin allein nach Australien gereist vor 10 Jahren und hatte da auch die eine oder andere Situation, wo ich mich danach gefragt habe, war das so schlau? Auch so allein im Auto rumfahren und dann allein einen Spaziergang durch den Dschungel zu machen. Und dann steht immer im Lonely Planet stand, ja, so eine kleine Tour, dauert nur 1 Stunde. Und am Ende waren es auch 4 Stunden.
Siehst du,
und,
ja.
Also das Komfort muss man dann in sich selbst hineinhören, ob man sich das zutraut. Ich würde niemandem davon abraten. Im Zweifelsfall würde ich immer sagen, seid mutig, wagt es, aber bereitet euch vor, wenn ich das so schlaumeiern darf am Ende dieser Folge.
Darfst du.
Das Allerwichtigste ist aber echt so, traut euch, weil ich bin von jeder Reise schlauer zurückgekehrt, als ich losgefahren bin. Und das, was man da erlebt und auch manchmal an diabetischen Dingen so erlebt, das ist ja auch nicht immer alles nur mit Spaß verbunden, aber es ergibt oftmals eine gute Geschichte. Du kannst dann am Ende, wenn du zurück bist, was erzählen, was andere so nicht zu erzählen haben.
Ich fand das so spannend, Stefan. Ich bin eigentlich, wir haben jetzt schon so lange geredet, aber ich bin echt traurig und ich hoffe, die Candys stimmen mir zu. Ich persönlich würde mir noch eine Folge über Reisen wünschen, weil ich habe noch so viele Fragen an dich und ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir auch ein bisschen unterschiedlich reisen, das ist so spannend, was du dich auch traust und so. Also ich glaube, wir haben da noch nicht alles erzählt und besprochen, aber ich fand das super. Also man lernt, also diese Beutel mitzunehmen, die Ersatzpäckchen, also woran man denken muss. Wir können ja mal versuchen, gemeinsam eine Checkliste zu machen, auch für unsere Candys, auch für Familien, die sagen, mein Kind hat Diabetes, was soll ich mitnehmen, was darf ich nicht vergessen. Aber auch sich nicht entmutigen zu lassen, nicht in Panik zu verfallen, wie du richtig sagst, sondern jede Reise ist ja auch immer eine Riesenbereicherung und Horizont- und Erkenntniserweiterung.
Ganz genau. Und können gerne das fortsetzen, auch ein paar unsere Tipps nochmal in die Beschreibung packen oder auf unserem Instagram-Kanal. Folgt uns da gerne, schreibt uns, schickt uns Kommentare. Ich werde auf der neuen Diabetes-Plattform Dialetics im Mai auch dazu einen kostenlosen Dia-Talk geben. Da gibt es so ein Format, in dem ich darüber rede, welche großen Fehler auf Reisen mit Diabetes mir passiert sind. Und da kann dann jeder von euch auch noch mit dazukommen und mitdiskutieren. Schreibt uns auf jeden Fall eure Fragen auf, schickt sie uns, dann treffen wir uns wieder hier, Laura, um
unbedingt
das Thema Reisen und Diabetes fortzusetzen.
Vielleicht nochmal vor den Sommerferien oder so. Also, weil da gibt es noch so viele, auch Strand. Also wir haben natürlich auch, ja, also da gibt es noch viel. Danke fürs Zuhören und danke, Stefan, für deinen. Ich fand das wirklich ich finde das so faszinierend. Ich habe auch noch so viele andere Fragen, die nicht Diabetes-related sind. Die werde ich dir noch stellen zu deinen komischen Beuteltieren, die du da gemampft hast. Aber das an anderer Stelle. TripAdvisor lässt grüßen, sage ich nur an der Stelle.
Genau, der TripAdvisor.
Ein kleiner Insider am Ende. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen, liebe Candies. Macht's gut und schöne Reisen wünsche ich euch.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden 2. Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Podcast von Funke.
Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.